Neulich hat Gott mir wieder mal ein Geschenk gemacht. Ich durfte in Israel Bäumchen pflanzen für Babys, die im Geburtshaus zur Welt kommen. Übrigens, für wen das vorhin ein bisschen verwirrend war. Also ich habe von ein und demselben Haus gesprochen. Ja? Also das Geburtshaus, da drin gibt es Gebetsräume und da ist auch die Bibelschule. Also es ist ein Haus, okay, nicht drei Häuser. Gut, genau, die machen das so. Jedes Kind, was dort zur Welt kommt, für dieses Kind darf ein Bäumchen gepflanzt werden in Israel. Und da fliegen die also regelmäßig, also zweimal im Jahr in der Regel, nach Israel und machen da so einen Arbeitseinsatz, werden Bäumchen gepflanzt. Genau, und ich durfte diesmal dabei sein, wurde eingeladen, bin Gott sehr dankbar. Und man reist natürlich mit dem Flugzeug an. Das Bild habe ich gemacht, das war kurz nach dem Start in Prag. Und jetzt wisst ihr vielleicht, das Flugzeug, oder das ist das sicherste Verkehrsmittel der Welt, ja. Also ist sicherer als Autofahren, Schifffahren, Fahrradfahren, was man nicht alles machen kann. Und trotzdem habe ich gemerkt, Mensch, dir schießen ganz schön viele Gedanken durch den Kopf. Beim Start, wenn es dann auf einmal so losdrückt und das mächtige Ding hebt dort ab mit dem Himmel, ist krass. An was habe ich da so gedacht? Ich habe nachgedacht über mein Leben, über das Sterben, über den Tod. Okay. Ja, ihr verwirrt mich. Habe ich was Lustiges gesagt? Ihr verwirrt mich, oder was anderes? Okay. Und vor allem habe ich mir Gedanken gemacht im Blick auf meine Seele. Aber nicht nur auf meine Seele, sondern ich habe gedacht, hey, was ist eigentlich mit all den Leuten, die hier im Flugzeug sitzen, mit all den anderen Passagieren? Und dann ging das weiter, so Gedanken. Und was mit meiner Familie? Mit all denen, die mir lieb und wichtig sind? Was ist mit meinen Freunden? Was ist mit den Seelen meiner Freunde? Und ja, was ist, wenn es vielleicht aufgrund eines technischen Problems gleich vorbei sein sollte? Was dann? Und in dem Zusammenhang beschäftigt mich schon immer wieder die Frage, wann darf ich eigentlich Heilsgewissheit haben? Wann darf ich mir eigentlich sicher sein? Und es wurde damals ausgelöst, ich glaube, es war voriges Jahr oder vor 2 Jahren, durch dieses Bild. Jetzt kann man vielleicht mal das Licht ein bisschen dimmen oder ausschalten, weil es dann schlecht zu erkennen ist. Das habe ich im Trebacher Gemeindesaal hängen sehen, bei den Methodisten. Dort komme ich her, ursprünglich. Kann das Licht nicht ausmachen? Doch, macht er jetzt. Super, danke Jakob. Probier einfach mal. Falsch. Falsch. Ist noch heller. Ach, danke. Spitze. Genau. Der breite und der schmale Weg. Habe ich bis dahin noch nie gesehen. Das Bild gibt es schon echt lange. Aber ich habe es da zum ersten Mal gesehen. Es hat mich total fasziniert, als ich das dort hängen sehen habe. Es gibt es auch noch mal in einer modernen Variante. Und die Bibelstelle, die diesem Bild zugrunde liegt, ist Matthäus 7, die Verse 13 bis 14. Steht da hier ganz klein unten drunter. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Und ich lese es mal vor. Da steht nämlich, geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Wenige sind's, die ihn finden. Das lässt mich seitdem nicht mehr los. Und jetzt bin ich kein Bibellehrer, so wie zum Beispiel der Robert ist, ja, der die Bibelschule hier im Geburtshaus macht. Ich habe keine theologische Ausbildung, dass ich euch jetzt Matthäus 7 irgendwie perfekt auslegen könnte. Was ich aber habe, das ist die tiefe Gewissheit, dass die Bibel Gottes Wort und somit die absolute Wahrheit ist. Und dass sie mein Leben betrifft und dass sie dein Leben betrifft. Und das probiere ich immer wieder aus. Gott kann man ausprobieren. Ja, Glauben heißt ausprobieren. Glauben ist nicht irgendwie einer Theorie zu folgen oder irgendwie nur eine Gewissheit zu haben. Glauben heißt handeln, Glauben heißt tun, Glauben heißt ausprobieren. Und durch dieses Ausprobieren habe ich immer wieder viele Erlebnisse, viele Erkenntnisse, viel, was mich beschäftigt. Und davon will ich euch heute Abend erzählen, darüber will ich reden. Ich will euch also ein Stück weit mein Herz mitteilen. Und andererseits versuche ich euch auch einfach die Impulse weiterzugeben, die der Heilige Geist mir geschenkt hat in Vorbereitung auf diesen heutigen Abend. Und jetzt will ich euch natürlich nicht belehren, aber ich will euch durchaus ermahnen. Und wer jetzt denkt, schade, ich habe mich aber schon auf eine handfeste Bibellehre gefreut, den darf ich trösten, weil, wie gesagt, Bibelschule, ja, jetzt ganz neu, Glaube, Heilung, Wunder, von 17.8. bis 7.9. Alle Infos unter www.lichtaufdemberg.de. Also, wer Robert wieder mal in Action sehen will und richtig eine ordentliche Bibellehre haben will, ist herzlich eingeladen. Wer da allerdings schon was vorhat, ja, der kann sich dann hinten von der Fensterbank für 1 Euro dieses Heftchen mitnehmen. Das ist eine tolle Bibellehre. Ja, vielleicht kennst du eine oder andere. Das ist von Paul Washer, ein toller Prediger. In dem Heft wird genau diese Thematik aus Matthäus 7 aufgegriffen, die mich schon seit langem beschäftigt. Ich lese euch mal kurz vor, was hinten draufsteht, bloß so als kleinen Appetit haben. Als der amerikanische Missionar Paul Washer 2002 diese Predigt auf einer Jugendkonferenz hielt, ist also eine aufgeschriebene Predigt, ja, wirkte sie auf die anwesenden ca. 5000 jungen Leute wie ein Schock. Weder der Prediger noch die Zuhörer ahnten, dass diese Botschaft in viele Sprachen übersetzt und im Internet verbreitet, einmal Millionen von jüngeren und älteren Menschen aufrütteln würde. Also man findet es auch bei YouTube, ja, spricht auf Englisch, ist aber mit deutschem Untertitel. Er prangert mit aller Schärfe Evangelisationsmethoden an, welche die enge Pforte und den schmalen Weg weithin ausblenden und eine billige Gnade ohne echte Buße anbieten. Auch wenn dieser Vortrag Überspitzungen enthält und auf amerikanische Verhältnisse anspielt, in Klammern, die allerdings immer mehr auch bei uns sichtbar werden, wurde der Inhalt und der ursprüngliche Vortragsstil nicht verändert. Diese Schrift wird sicher auf Empörung oder Verachtung stoßen, aber andererseits bei vielen Lesern eine heilsame Selbstprüfung, Demütigung und Korrektur bewirken. Wenn euch das Heft kauft, dann bitte ich euch, lest es ganz durch. Nicht nur mal so reinblättern und mal hier und mal da, mal gucken. Das kann sehr irritierend wirken. Ja, es ist wichtig, das im Zusammenhang zu lesen, weil man sonst schnell denkt, oh, da liegt aber falsch und das kann man so aber nicht sagen. Also es ist wichtig, wenn ihr es durchlesen wollt, dann bitte ganz. Ist sogar mit ein paar Bildchen, also für die Männer, die nicht so gerne lesen. Es ist nicht nur Text, es sind nur reichlich 40 Seiten, das kriegt man schon mal hin. Und meine Frage, wann darf ich eigentlich Heilsgewissheit haben, wurde drin eigentlich sehr gut beantwortet. Nach meinem Empfinden teilweise erschreckend und ernüchternd, aber gut. Wisst ihr, in Lukas 13, die Verse 23 bis 24, steht, es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Also Jesus sagt, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Ich würde mal sagen, mit in die enge Pforte hineingehen ist hier die Bekehrung gemeint. Der Bibeltext sagt also, dass es bei vielen Leuten schon bei der Bekehrung scheitert. Nun, was beinhaltet für dich nach deiner Ansicht oder nach deiner Meinung eine richtige Bekehrung, also eine ordentliche Bekehrung, also so wie sie sein sollte, so wie sie sein muss? Ich habe mir Gedanken gemacht und bin auf diese Sachen gekommen. Bekehrung, das geht nicht ohne ein Sündenbekenntnis. Ja? Damit geht es eigentlich los. Ich muss überführt sein vom Heiligen Geist, dass er mir aufzeigt, wo ich in Sünde lebe. Ja, was eigentlich meine Trennung von Gott ausmacht. Dann nützt es aber nicht, wenn ich das nur erkenne, sondern dann muss ich das zum Herrn bringen. Taufe, ja, falls man nicht schon als Kind getauft ist, ist es gut, sich taufen zu lassen. Es ist sehr grundlegend, sich taufen zu lassen. Dann muss wirklich eine Umkehr stattfinden. Und Umkehr heißt, da ist ein Richtungswechsel. Da findet ein Herrschaftswechsel statt. Das heißt, wenn ich jetzt unter dem Regiment gelebt habe bisher, dann habe ich ab jetzt ein anderes Regiment. Da hat jetzt jemand anders das Sagen in meinem Leben. Und dann habe ich mal noch die Entscheidung zum Gehorsam aufgeschrieben. wer mitschreibt, da kann sich die Bibelstellen notieren, dann mal nachgucken oder jetzt mal nachgucken. Entscheidung, von nun an gehorsam zu sein. Als ich mich das erste Mal, ich sag mal in Anführungszeichen, bekehrt habe, hat die Hälfte gefehlt. Ja, also ich habe schon gesagt, ja Herr, das ist toll, was du für mich gemacht hast und bitte, ich gebe dir mein Leben und bitte vergib mir meine Schuld und ja. Aber es war irgendwie, es hat die Hälfte gefehlt. Ich habe von Sündenbekenntnis nicht gewusst. Ich war getauft als kleines Kind, ja. Aber auch Umkehr, dass ich jetzt in die andere Richtung weitergehen sollte. Ja, was war die Ursache, dass ich mich sozusagen nur halbherzig bekehrt habe? Ich habe es nicht besser gewusst. Es waren viele Jugendstunden einfach ohne klare Botschaft. Es wurde verschwommen gepredigt. Und das Resultat von solchen halbherzigen Bekehrungen sind dann Halbbekehrte oder, ich will korrigieren, Unbekehrte. Es gibt eigentlich keine Halbbekehrten. Ne? Und wenn zu lauter solchen halbbekehrten Leuten gepredigt wird, dann passiert das, was in Matthäus 13 steht. Ja, also halbherzig, die Hälfte meinem Herz gebe ich schon Jesus, aber das andere bleibt in der Welt. Matthäus 13, 19 bis 22 steht, wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, der an den Weg gesät ist. Ja, also zuvor, das ist schon die Auslegung zuvor, bringt Jesus das Gleichnis mit dem Sämann. Der aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so kommt er alsbald zu Fall. Der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört. Und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort. Und er bringt keine Frucht. Er bringt keine Frucht. So war es auch bei mir. Mein Leben blieb absolut fruchtlos. Ich habe mich mit 14 bekehrt damals, Aber mein Leben blieb die ganzen darauffolgenden Jahre fruchtlos. Und in Matthäus 7, Vers 19 steht, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich blende nochmal das Bild ein. Ihr könnt es auf euch wirken lassen. Jetzt stelle ich euch mal die Frage, ist Jesus nur ein bisschen am Kreuz für uns gestorben? Oder war er vielleicht nur halbtot oder scheintot? Ich denke nicht. Und Jesus wünscht sich, Jesus sehnt sich danach, dass wir ganz hingegebene Nachfolger sind. So wie er sich ganz hingegeben hat. Du musst dich entscheiden. Entweder du willst für dich leben oder du willst für Gott leben. Entweder du willst ganz für dich leben oder du willst ganz für Gott leben. Es gibt kein Zwischendrin. Und wenn du dich dafür entscheidest, dass du für Gott leben willst, dann muss dein Eigenleben sterben. Wer wurde schon mal abgeschleppt? Wer hatte schon mal eine Autopanne und musste einen ADAC rufen oder einen Freund oder so? Ja, da gehen ein paar Hände nach oben. Genau. Wie ist es, wenn man da hinten drin sitzt vielleicht, Motor aus, weil läuft nicht mehr und kann höchstens noch ein bisschen mit lenken oder so? Kann man da noch wirklich die Richtung bestimmen oder die Geschwindigkeit? Oder sagen, wo es lang geht, was das Ziel ist. Ich denke allerhöchstens in Absprache mit dem, der das Auto fährt, das mich abschleppt. Ja. Jesus nachfolgen heißt, dass er sagt, wo es lang geht und dass er das Tempo angibt. Das hängt natürlich auf gleich, aber das macht so ein Stück deutlich, was es heißt, ich folge Jesus nach. Ich lebe nicht mehr für mich selbst, ich lebe nicht mehr meine eigenen Wünsche aus, sondern ich habe meine Ausrichtung geändert. Wo wir einmal bei Autos sind, wer bringt denn sein Auto in die Werkstatt, wenn es kaputt ist? Können auch mal ein Handzeichen geben. Ja, es sind auch ein paar. Manche fahren dann gerne mit kaputten Auto rum. Manche können es auch selber bauen. Selig sind, die ihr Auto selber bauen können. Ich kann es nicht. Aber es gibt so liebe Leute wie ein Danny, das ist dann super. Gar keine Frage. Also geht mir genauso, wenn mein Auto kaputt ist, dann bringe ich es in die Werkstatt. Aber wie sieht es denn mit deinem Herzen aus? Wir leben in einer gefallenen Welt und früher oder später wird jeder in seinem Herzen verletzt werden. Das ist einfach so. Ich möchte fast behaupten, es geht gar nicht anders. Eben weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und der Teufel ist hier der Fürst dieser Welt. Und er treibt sein Unwesen. Aber warst du schon mal bei einem Seelsorger? Ja, mit unserem kaputten Auto fahren wir in die Werkstatt. Aber wenn unser Herz Schaden genommen hat, was doch so viel wertvoller ist als das noch so teuerste Auto, damit gehen wir nicht in die Werkstatt. Oder wie sieht es mit deinen Sünden aus? Hat bei dir je schon mal so ein Sündenbekenntnis stattgefunden, was ich vorhin in meiner Aufzählung mit drin hatte, was eigentlich ein Grundbestandteil einer Bekehrung ist? Bestenfalls geht man zu einem geistlichen Bruder, zu einer Schwester. Das hat mir sehr geholfen. Kostet echt viel Mut, man muss sich echt demütigen und man muss allen Stolz fallen lassen. Auch es ist gut. Sündenbekenntnis ist ein Hauptbestandteil einer Bekehrung. Wir müssen mit unseren Sünden brechen. Statistiken zufolge sind 50% aller christlichen Männer, ledige und Ehemänner, in sexueller oder pornografischer Abhängigkeit gebunden. Das wäre hier jeder zweite Mann. Ich habe auch dazu gehört und ich kann bezeugen, wir haben einen allmächtigen Gott, der dort herausführen kann. Wir dürfen uns nicht länger was vormachen. Satan muss entmachtet werden. Und wir dürfen nicht weiter zulassen, dass der Feind unsere eigenen Reihen so massiv schwächt. Ich kann dir nur empfehlen, bleib mit deinen Problemen, welche das auch sind, bleib damit nicht im Verborgenen, bleib damit nicht in der Dunkelheit, sondern komm in das heilsame Licht Jesu. Lass Jesu Licht hineinscheinen. Das ist schmerzhaft und das macht keinen Spaß. Aber es ist heilsam und dann ist es ganz oft so, dass wie eine Handbremse gelöst wird. Und dann geht es auf einmal richtig vorwärts. Wenn du dich dazu entscheidest, es nicht zu tun, sondern lieber damit im Verborgenen zu bleiben, weil was denken dann die Leute über mich, dann will ich dir sagen, wird dein Gebet und dein Dienst vielleicht in der Gemeinde kraftlos bleiben und keine Früchte bringen. Wir müssen mit unseren Sünden brechen, wenn wir vorangehen wollen im Reich Gottes. Jesus bietet dir Erneuerung an. Jesus bietet dir Wiederherstellung an. Jesus bietet dir innere Heilung an. Und ich denke, da ist niemand ausgenommen hier. Wir brauchen das alle. Nimm dieses Geschenk an. Ich denke, es rennen viel zu viele Christen mit einem tief verletzten, versteinerten Herzen rum. Und das hat Ausstrahlung. Das erkennt man bei vielen Leuten. Womit sind die eigentlich gefüllt? Was ist in ihrem Herzen los? Natürlich nicht, erkennt man keine Details, ja, aber man weiß. Ob diese Person gefüllt ist mit Gottes Freude oder nicht. Stell dir mal die Frage, ob man dir das ansieht, dass du ein erlöstes Kind Gottes bist. Wenn es dummerweise jemand durch die Fußgängerzone geht und ohne dass du das weißt, aber er vergleicht dich, er guckt, tut alle Menschen vergleichen miteinander. Vielleicht weiß er es ja, dass du ein Christ bist, aber vergleicht dich. Wie rennt er rum? Wie ist sein Gesichtsausdruck? Hat er mal ein Lächeln? Frag dich mal selber, prüf dich mal. Sieht man dir an, dass du ein erlöstes Kind Gottes bist? Gefüllt mit seiner Freude, mit göttlicher Freude, die unabhängig ist von allen Umständen, die mich umgeben. Von allen Umständen, die mich umgeben. Das ist so wichtig, dass man uns das ansieht. Denn es muss uns klar sein, dass wir oft der einzige Beweis für die Existenz Gottes sind. Wir sind oft der einzige Beweis für die Existenz Gottes, den manche Menschen zu Gesicht bekommen. Wir sind Gottes Bodenpersonal und er will anderen durch uns begegnen. Ich bin mir sicher, Gott will richtig was durch dein Leben bewirken. Und da ist keiner ausgenommen hier. Natürlich ist es bei jedem ein anderer Weg, eine andere Art und Weise. Aber jeder kann von Gott gebraucht werden und Gott will jeden gebrauchen. Was ist, wenn du nach deinem Tod vor Gott stehst und er zeigt dir, was er eigentlich mit deinem Leben vorhatte. Was ist, wenn du vor ihm stehst und er zeigt dir, wen er mit dem dir anvertrauten Geld alles segnen wollte? Was ist, wenn du vor Gott stehst und er zeigt dir, was er in der dir zur Verfügung gestellten Zeit alles bewirken wollte? Oder was aus den Menschen eigentlich werden sollte, die Gott dir anvertraut hat? Keine Ahnung, ob es mal so eine Situation geben wird, wenn ich mal nicht mehr bin, wenn wir mal nicht mehr sind. Aber was ist, wenn das passiert? Wofür hast du dein Geld ausgegeben? Wie hast du die Zeit verwendet? Wie steht es um die dir anvertrauten Menschen? Wirst du dich schämen müssen vor unserem Herrn und Heiland? Bleiben wir mal bei den dir anvertrauten Menschen. Wer hat einen Ehepartner oder vielleicht zudem noch Kinder? Könnt ihr euch mal melden, also wenn ihr euch traut. Etliche. Ist dir bewusst, dass du damit in eine Berufung gestellt bist? Das heißt, ganz unabhängig von deiner Stellung im Beruf oder in der Gemeinde, ist die höchste Priorität dein Ehepartner, laut der Heiligen Schrift. Und wenn du es nicht lernst, zuerst deiner Frau zu dienen, ich spreche es einfach mal aus meiner Perspektive, dann wird dein Dienst in der Gemeinde nicht viel Frucht bringen. Und es ist deine Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich deine Frau von einer Knospe zu einer Blüte entwickelt. Dass sie sich entfaltet und so ihren Kindern und anderen Frauen zum Segen werden kann. Es fragt dich, behinderst du das? Dann machst du dich schuldig. Das ist meine Überzeugung. Die zweitgrößte Berufung, in die euch Gott gestellt hat, ist das Vatersein oder das Muttersein. Egal wie wichtig dein Posten auf Arbeit ist oder was du für ein hohes Tier vielleicht in der Gemeinde bist, deine Kinder sind wichtiger. Und es ist deine Pflicht, dafür zu sorgen, dass deine Kinder gottesfürchtige Christusnachfolger werden. Und ich gebe dir den Tipp, versuch's am besten auf deinen Knien. Du als Vater hast zu verantworten, was deine Kinder konsumieren, was sie spielen, was sie in sich hineinlassen, was sie anziehen. Und du trägst die Schuld, wenn deine Kinder Schaden nehmen aufgrund deiner Unachtsamkeit oder deiner Gleichgültigkeit. Apropos Anziehen, wie gesagt, wir waren in Israel, da haben wir einen Ausflug gemacht auf den Berg Tabor. Wer weiß, was dort war? Robert, du bist bitte stille. Einfach reinrufen. Hey, das wisst ihr. Genau, Berg der Verklärung. Ja. Jesus ist dort hochgegangen, da mit Johannes, Jakobus, Petrus und dann ist ihnen dort Jesus und ihnen ist Elia und Mose erschienen. Ja. Und dort haben sie, wie das in Israel eigentlich überall der Fall ist, eine Kirche hingebaut. Ja. Überall, wo irgendwie ein bedeutsames Ereignis war, wird eine Kirche hingebaut. So war das auch dort. Und eine sehr große, eine sehr schöne Kirche. Und da gehörte so ein Gelände dazu oder so ein Kirchgarten, war alles sehr prächtig, wunderschön angelegt. Und bevor man in diesen Garten durch ein Tor hineinging, da stand ein Schild, in Englisch, da müsstest du ein paar Regeln beachten. Und ich fand es stark, vor allem den Punkt 3, ich lese es mal, also die deutsche Übersetzung davon ist, Frauen werden aufgefordert, sich in einer dem Charakter dieses Ortes angepassten Weise zu kleiden. In Klammern keine kurzen Hosen, nicht schulterfrei oder keine ärmellosen Blusen, keine Miniröcke. Also das galt sogar für uns Männer, wir waren dann drinnen. Natürlich hatten wir kurze Hosen an, es war sehr heiß in Israel. Und dann kam so ein Mönch, so ein Pater zu uns und sagte, gehen Sie bitte raus. Sie haben kurze Hosen an, alles was die Knie nicht bedeckt, ist zu kurz, gehen Sie bitte raus. Und das fand ich krass, natürlich lässt sich drüber streiten, ja? Aber das wird dort einfach so festgelegt. Und dann gibt es dort überhaupt gar keine Diskussion. Und da frage ich mich, was ist denn hier bei uns in Deutschland? Ist Gott hier weniger heilig als in Israel? Also, lieber Vater, auch wenn deine Tochter vielleicht schon 16 Jahre alt ist, liegt es immer noch in deiner Verantwortung, wie sie aus dem Haus geht oder wie sie vielleicht Gottes Häuser betritt. Und ich würde sagen, wir können den jungen Frauen keinen Vorwurf machen. Weil woher sollen sie denn wissen, wie man sich kleidet oder welche Wirkung ihr Kleidungsstil vor allem auf Männer hat, wenn es ihnen niemand sagt oder korrekt vorlebt? Ich habe mit meiner 10-jährigen Tochter entsprechende Gespräche geführt. Das ist alles besprochen, das ist alles geklärt und wir werden Gespräche solcher Art auch wiederholen. Ich denke, das muss man regelmäßig tun. Sie werden älter, sie entwickeln sich, sie werden reifer. Weil es in meiner Verantwortung liegt. Ich denke, wir sollten unseren Kindern wirklich ein fettes Erbe hinterlassen. Und da rede ich aber nicht von Hab und Gut und vielleicht von einem schönen Haus oder so, viel Bargeld. Es ist nicht viel wertvolleres Erbe, wenn wir unseren Kindern ein gottesfürchtiges Leben mit Jesus vorleben und wenn sie darauf später mal zurückgreifen können. Das ist unsere Pflicht, das ist unsere Verantwortung. Ich möchte abschließend noch sagen, dass die Grundlage für so ein Leben eine tiefgehende Beziehung ist zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Und wenn das nicht da ist, dann können wir es gleich vergessen. Unser Leben wird nur dann Veränderung aufweisen, wenn seine Kraft in unserem Leben wirksam ist. Alles menschliche und fleischliche Bemühen wird ohne Frucht bleiben. Wir werden scheitern und es wird uns frustrieren. Und dann gibt es schon viele, die die Flinte ins Korn geworfen haben. Ich möchte euch zum Schluss einerseits nochmal daran erinnern, das Heft greift es wirklich, also vertieft das, was ich jetzt hier nur anschneiden konnte, auf eine sehr gute Art und Weise. Und wer sagt, na, die Stunde Zeit habe ich nicht, das Heft zu lesen, will ich jetzt nochmal einen kleinen Clip zeigen. Da geht 9 Minuten. Das geht ziemlich schnell, das ist also in Englisch gesprochen, auch mit deutschem Untertitel. Und es ist letztlich ja, eine Zusammenfassung von dem Heft, von dem, was mich schon lange oder seit längerem beschäftigt. Und genau, wir werden den Clip zeigen und wenn er dann zu Ende ist, wollen wir uns noch eine kurze Zeit einfach gönnen, um das nochmal wirken zu lassen. Und ich komme dann nach vorne und schließe ab.